SRF 1. SRF 1 Forum.
Das ist die Sendung Forum hier bei uns auf SRF 1 am Donnerstagabend. Zehntausende von Kosovaren sind in den letzten Monaten aus dem Kosovo ausgewandert. Ganze Familien und das ohne jede Chance auf Asyl. Mehrere hundert sind auch illegal in die Schweiz eingereist. Was ist eigentlich los im Kosovo? Und was kann die Schweiz machen, für den jungen Krisenstaat zu stabilisieren? Um diese Frage geht es jetzt im Forum mit dem Christian von Burg.
Ja, drei Gäste hier im Studio. Zugeschaltet aus Belgrad ist unser Südosteuropa-Korrespondent Walter Müller. Und bei mir hier im Radiostudio zu Zürich sind zwei Sekundos. Eine 33-jährige Frau und ein 28-jähriger Mann. Beide sind mit ihren Eltern in die Schweiz gekommen. Und beide sind vorbildlich integriert. Der Mann, das ist der Perpam Avdili. Er ist bei der UBS Teamleiter von der Anlagebuchhaltung in Zürich und er ist aktives Parteimitglied von der FDP. Herr Avdili, Sie sind als Kleinkind im Jahr 1989 in die Schweiz gekommen. Warum sind Ihre Eltern hier ausgewandert?
Guten Abend, herzlichen Dank für die Einladung. Nachdem mein Vater in den frühen 80er Jahren in die Schweiz als Gastarbeiter, als klassischer Saisonarbeiter, den man damals kennt hat, in Zürich ausgewandert ist, beziehungsweise in Zürich eingewandert ist, hat er sich dann im Verlauf der Zeit, eben Ende 80er Jahre, dann aufgrund von politischen Unruhen, die dann vermehrt dazugekommen sind, dann in Jugoslawien in damaliger Zeit, entschieden, dass er die Familie nachher auch zu sich in die Schweiz holt. Und wir sind dann, als ich ein Baby war, bin im 89 in die Schweiz gekommen, zusammen mit der Mutter und mit den Geschwistern. Der kleine Bruder ist dann hingegen da in die Schweiz sogar geboren.
Auf der anderen Seite ist Frau Fanay, Sie sind 9, als Sie den Kosovo verloren haben. Sie haben noch Erinnerungen an diese Zeit. Warum sind Sie dort gegangen?
Ja, also ganz ähnliche Geschichte. Also zuerst mal guten Abend. Wie der Perparim Avdili jetzt erzählt hat, mein Vater ist auch 1982 in die Schweiz gekommen, als Saisonier, als Gastarbeiter. Hat dann jeweils 9 Monate hier gearbeitet und dann wieder heimgekommen. Und 1991 hat sich so die politische Situation, hat es recht eine Krise gegeben. Und Schulen sind zugegangen und ich bin in dieser Zeit mit meiner älteren Schwester in Kosovo gewesen. Meine Eltern waren schon in der Schweiz da gewesen, also weil mein Vater, meine Mutter ist dann mal auch nachgezogen, aber man hat das Gefühl gehabt, dass man wieder zurückgeht. Und darum sind wir, also ich und meine ältere Schwester, dann in Kosovo zurückgeblieben sind, weil wir in die Schule gegangen sind. Und dann hat sich so die Situation zugespitzt und die Schulen sind zugegangen und dann hat meine Großmutter gesagt, ich kann die Verantwortung nicht mehr tragen für die Mädchen, gehen jetzt auch in die Schweiz und so sind wir nachher 1991 hier in die Schweiz gekommen.
Sie sind also geflohen vor dem drohenden Krieg, vom Krieg, der vor der Haustür gestanden ist. So stimmt es nicht?
Geflohen nicht, weil wir sind eben dort 1991 sind wir mit dem Flugzeug noch gekommen, mit der Großmutter begleitet. Und nachher die Flüchtlinge sind dann nachher erst später gekommen, während dem Krieg. Also ist erst später gekommen. Und viele Secondos, die in den Anfang 90er Jahren gekommen sind, die sind eigentlich auf einem regulären Weg in die Schweiz gekommen.
Das ist die Helvete Fanay, wo Sie gehört haben, sie ist Sozialarbeiterin und politisiert für die SP seit 4 Jahren im Luzerner Kantonsrat. Und zugeschaltet ist uns der Walter Müller. Er ist unser Korrespondent von Radio SRF, ist gerade im Kosovo gewesen. Im Kosovo hat sich die Lage ja stark verändert in der Zeit, wo Sie gekommen sind. Die Lage hat sich stabilisiert. Seit 7 Jahren ist der Kosovo ein unabhängiger Staat und die EU hat dort auch ganz viel Geld investiert. Die sogenannte EULEX-Mission, um einen funktionierenden Staat aufzubauen. Auch die offizielle Schweiz unterstützt den Kosovo mit jährlich 65 Millionen Franken. Und trotzdem sind in den letzten paar Monaten wieder etwa 50'000 Menschen aus dem Kosovo ausgewandert. Walter Müller in Belgrad, Sie sind gerade im Kosovo gewesen. Was haben Sie dort erfahren? Was sind da für Leute, die das Land so verloren haben?
Ja, das ist auch ein Erstaunliches passiert. Insofern, als in den Jahren vorher hat man immer wieder so ein bisschen Wellen gehabt von Kosovaren, die nach Europa gegangen sind, vor allem in den Wintermonaten. Das waren dann vorwiegend Roma gewesen. Jetzt aber in den vergangenen Monaten hier hat man gemerkt, dass auch Leute aus dem Mittelstand losziehen. Beispielsweise Angestellte vom Stromwerk sind gegangen oder auch Polizisten sind gegangen. Und ich war in Chilan bei einem Bäck, also Schweiz, Kosovo. Und dem sind die zwei Bäcker, die sind ihm davon. Und er hat beiden einen Monatslohn von 500 Euro gezahlt, was für den Kosovo gut ist. Also der ist der Lohn, kann nicht der Grund sein. Also wirklich ein Phänomen, was für Leute, das plötzlich aufgestanden sind und gegangen. Und zwar ganze Familien sind gegangen, nicht nur einzelne, aber auch sehr viele Jugendliche natürlich.
Also ganz eine andere Situation als hier während der Jugoslawienkrieg. Offensichtlich eine relativ grosse Hoffnungslosigkeit, so wie Sie jetzt da schildern. Auch Leute, die einen Job haben. Was meinen Sie, die Heim, die uns zulassen, wenn man da hört von dem Massenexodus, was kann man da überhaupt machen dagegen? Was kann die Schweiz machen? Soll sie ihre Hilfe der Kosovo weiter ausbauen? Zum Beispiel mehr in Bildung investieren, Wirtschaftsprogramme unterstützen? Oder bringt da gar nichts? Rufen Sie uns auf 08 48 440 222 oder schreiben Sie uns Ihre Meinung auf srf1.ch ins Kommentarfeld zu der Sendung Forum. Und dort läuft die Diskussion bereits intensiv und unsere Online-Redaktorin Barbara Kohler schaut ihre Kommentare an.
Die Lage im Kosovo ist momentan ein brennendes Thema. Das sieht man in der Online-Diskussion, wo sich auch die kosovarische Community hier in der Schweiz stark beteiligt. Ich möchte Ilir Berisha aus Zürich zitieren. Er schreibt, das Leben mit der Perspektivlosigkeit und der Existenzängste habe seinen Höhepunkt erreicht. Hoffentlich öffnet es der EU die Augen, um der Korruption den Riegel zu schieben. Es hat auch Schweizer, die sich zu Wort melden, die sich an dieser Diskussion beteiligen. Der Hugo Wagner aus Rheineck, er schreibt, man hätte ja eigentlich schon von Anfang an gesehen können, dass das kleine, bettelarme Land mit schlechter Infrastruktur gar nicht allein überleben können. Jetzt können sie zwar dort ihre Freiheit geniessen, aber arbeiten müssen sie halt doch und das tue ich weh.
Mangelnde Arbeitsmoral also. Da sieht Herr Wagner als einen Hauptgrund für die desolate Lage im Kosovo. Gehen wir den verschiedenen Gründen für den Exodus im Kosovo doch zuerst einmal genauer nach. Herr Aftili, was sagen Sie als Bankangestellter von der UBS? Sind die Unterschiede in der Arbeitsmoral, so wie es der Herr Wagner sieht, ein wichtiger Grund für den Exodus?
Ich denke, es ist es kann ein Grund sein mitunter. Eine Arbeitsmoral entwickelt sich ja. Das ist eine Einstellung zur Arbeit. Ich denke, die Moral von der Arbeit entwickelt sich insofern, wenn man weiß, dass sich die Leistung, die man erbringt, auch lohnt. Und das ist im Moment ein bisschen das Problem im Kosovo, dass sich eben die Leistung dann nicht immer lohnt. Beziehungsweise wir haben Fälle dort, wo die Leute studieren, also hochgebildete Leute, die Uniabschluss machen und dann auch weitergehen auf den Master und auch doktorieren, aber dann nicht wirklich einen Job können finden, weil eben der Nepotismus in diesem Fall viel zu gross ist. Also es wird Vetternwirtschaft betrieben. Wo sich dann die gut ausgebildeten Leute sagen, wieso soll ich mich sehr gut ausbilden, beziehungsweise die Leistung eben erbringen, was auch eine Leistung ist, wenn ich weiss, dass der Cousin vom, ich weiss auch nicht wem, nachher den Job einfacher bekommt mit nur einem Mittelschulabschluss.
Vetternwirtschaft, sagen Sie, ist ein wichtiger Punkt, wo die Leute hoffnungslos werden. Frau Fanay, Sie haben eine grosse Verwandtschaft auch im Kosovo. Was sehen Sie? Wie sehen Sie das? Was erzählen Ihnen die Verwandten, die Bekannten? Was sind die Hauptgründe? Was sind die Erklärungen für den Exodus?
Ja, also bei meiner Verwandtschaft im Süden von Kosovo, Prizren, also ich habe jetzt keine einzige Verwandte, die sich auf den Weg gemacht hat, so vom Süden vom Land. Und also mit ihnen habe ich jetzt auch direkt keinen Kontakt gehabt, weil ich erst letztes Jahr in Kosovo wieder war. Und ich diskutiere das mit den Leuten von da und versuche auch zu verstehen, was so ein bisschen die Hintergründe sind. Und natürlich ist halt eine grosse Enttäuschung da, eine Perspektivenlosigkeit. Das hat sich für mich so nach den letzten Wahlen letztes Jahr so zugespitzt, weil dort einfach eine politische Blockade entstanden ist, weil man sich nicht einig ist, wer jetzt da darf regieren, was ist rechtens, und die Partei sich gegenseitig blockiert hat. Und die Leute am Schluss, also das Volk in dem Sinn, hat dann irgendwie wie gemerkt, also offensichtlich geht es darum, wer jetzt welche Posten da bekommt, und offensichtlich geht es nicht um uns, um die breite Masse vom Volk. Und da haben wir keine Perspektive, und darum machen wir uns auf den Weg nach einer besseren Zukunft.
Eine schwierige politische Situation, also ein weiterer Punkt, warum die Leute gehen. Jetzt hat man aber gar können lesen, die neue Präsidentin vom Kosovo war ja in der Schweiz und hat gesagt, ja, Korruption ist ein grosses Problem in unserem Land. Sie hat einen Rat gegen organisierte Kriminalität und Korruption gegründet. Walter Müller in Belgrad, haben Sie die Hoffnung, dass das etwas bringt?
Nein, der Rat wird sicher nicht viel bringen. Man wird wieder darüber reden. Das haben mir viele gesagt im Kosovo, Wirtschaftsexperten und andere. Das ist eine Kommission um die andere, die sich um Korruption beschäftigen, bringt nicht, sondern man muss Gesetze umsetzen, also Korruption verfolgen, und man muss ein Justizwesen haben, also ein Gerichtswesen, das nachher die Fälle auch bestrafen, abhandeln und bestrafen. Diskussionsrunden haben wir genug gehabt. Es gilt jetzt, dass das Gesetz durchgesetzt wird, dass angeklagt wird und nachher auch verurteilt wird. Und genau das passiert eben nicht im Kosovo. Und der tappert jetzt mit dem ganzen Aufschwung. Und was ich ebenfalls erfahren habe, Korruption ist nicht eigentlich so ein Problem im Alltag, ausser im Gesundheitswesen sicher, aber dort ist es noch zu managen auf der unteren Ebene. Gross ist es, oder Korruption ist einfach dann, wenn es um Staatsaufträge geht. Also bei öffentlichen Vergaben, bei sogenannten Tenders, bei Ausschreibungen, dort ist es normal, dass von Staatsseite her, also Beamte, Minister und so weiter, dass die dort ihre Provision einsacken und dass dort sehr viel Geld, und zwar Millionen, einfach neben rausgezogen werden. Dort ist Korruption, und dort sitzen oder liegen die sogenannten dicken Fische, sagt man dann im Kosovo, wo nie an Kasse kommen.
Der Herr Parimi Aftili nickt.
Ja, also absolut, ich kann dem zustimmen. Das ist sicher ein grosses Problem, dass so zig Millionen verschleudert werden, beziehungsweise eben von dieser Volkswirtschaft ja weggehen. Das Problem ist von der Rechtsstaatlichkeit, das ist genau so, also ich stimme dem Herrn Müller absolut zu. Es gibt im Moment, der Rechtsstaat funktioniert nicht so, wie man sich das gewünscht hätte. Was hat man gemacht? Was sind die Massnahmen gewesen? Die Massnahmen waren unter anderem, dass die EULEX dafür ja beauftragt worden ist, um einen Rechtsstaat im Kosovo aufzubauen. Und man hat die Verantwortung mehr oder weniger eben denen überlassen, also der internationalen Gemeinschaft. Was hat man jetzt aber erfahren? Und das ist auch wichtig, dass man das jetzt nicht außer Acht lässt. Um eben nicht nur die Verantwortung irgendwo innenpolitisch zu suchen, sondern ganz klar auch dort zu adressieren, wo sie auch hergehört, unter anderem. Die EULEX hat das auch nicht geschafft. Also sie hat versagt, um den Rechtsstaat aufzubauen. Und das muss man ganz klar auch erwähnen. Es gibt mehrere Gründe, warum das so ist. Es gibt sogar Fälle, wo auch Medien davon berichtet haben, dass auch hohe Funktionäre innerhalb von der EULEX-Mission auch in Korruptionsfällen verwickelt sind oder zumindest darüber berichtet worden ist.
Wir haben den ersten Hörer am Telefon, das ist der Stefan Zellweger. Der Herr Zellweger war 2 Jahre im Kosovo als Swisscoi-Soldat. Guten Abend, Herr Zellweger.
Wunderschönen guten Abend.
Herr Zellweger, Sie sagen, Korruption, so wie wir es jetzt gerade gehört haben, ist eines der grössten Probleme. Was haben Sie für Erfahrungen gemacht?
Ja, man sieht einfach relativ, also man hat viel gesehen mit Geldern, die von der EU, von der Schweiz und überall geflossen sind für Strassenbau und so weiter und so fort. Das sind natürlich die Normen, die ja dann eigentlich gegen werden zum Strassenbau, die sind im Endeffekt nicht eingehalten worden, es ist überall gesperrt worden. Die Strassen sind teilweise, also ich habe es gesehen, ich war von 2010 bis 2011 gewesen, und dann von 2012 dann nochmal ein Jahr lang. Da ist innerhalb von anderthalb Jahren sind die Strassen zum Teil wieder in einem desolaten Zustand gewesen. Da ist einfach ein Haufen Geld abgezweigt worden und auch mit dem ganzen Kraftwerk, wo dort in Kosovo Polje ist, da ist natürlich auch, da sind Filteranlagen gebracht worden, dass die Luft ein bisschen besser wird, und da hat man einfach dann wieder rausgenommen, weil sie weniger Leistung gebracht hat, und hat die Filter verkauft wieder.
Bleibt doch schnell noch. Entschuldigung, ja. Herr Zellweger, ich gebe da gerne gerade auch noch weiter an Walter Müller. Bleiben Sie doch noch am Apparat, um nochmal zurückkommen in die Diskussion. Walter Müller, wir haben jetzt da gehört vom Stefan Zellweger, der diese Erfahrungen gemacht hat. Man hat auch können lesen, wie es der Herr Aftili vorher gesagt hat, dass eben auch nicht nur Leute aus dem Kosovo, sondern auch Leute aus der EU-Lex, also Justizbeamte, Botschafter von anderen Ländern, die im Kosovo tätig sind, von der Korruption betroffen sind, respektive selber korrupt worden sind. Ist das richtig? Geht es wirklich so weit? Können Sie uns ein Beispiel geben, wie weit da geht?
Ja, da müssen wir auseinanderhalten. Die EULEX zum einen, ja, die Korruptionsvorwürfe bestehen, das war in den Medien gewesen. Jetzt gerade vor zwei Tagen hat ein französischer Experte einen Bericht abgeliefert, der hat müssen untersuchen, ob EULEX eigentlich richtig reagiert hat im Zusammenhang mit einem Korruptionsvorwurf. Er hat festgestellt, nein, die EULEX hat falsch reagiert, hat probiert zu vertuschen, anstatt geradeaus aufzuklären. Das ist aber nur ein erster Schritt. Und der zweite Schritt, der läuft, insofern als Staatsanwaltschaft die konkreten Korruptionsvorwürfe gegen EULEX-Mitarbeiter, Staatsanwälte und Richter untersuchen. Die Resultate, die werden wir erst in einiger Zeit bekommen. Aber es ist bekannt, dass gerade im Zusammenhang mit dem Elektrizitätswerk, das war vor Jahren, da ist ein UNMIK-Mitarbeiter, ist das dann gewesen, also das war noch vor der Protektoratsverwaltung vor der EULEX gewesen, der ist mit x-tausend Euro ist der verschwunden, ist weg. Also der sind sicher auch internationale davon betroffen.
Merci, Walter Müller aus Belgrad. Wir haben noch eine Verkehrsmeldung, eine wichtige.
Es ist ein Verkehrsinfo von 20.20 Uhr in der Region Zürichsee auf der A3 Richtung Zürich zwischen Lachen und Pfäffikon, Gefahr durch Holzstücke auf der Fahrbahn.
Merci vielmals. Bei uns ist immer noch der Stefan Zellweger aus Herisau, der als Swisscoi-Soldat im Kosovo war. Herr Zellweger, ich frage Sie, Sie haben jetzt die Korruptionsfälle, die Sie selber miterlebt haben als Soldat unten im Kosovo, uns geschildert. Wie sehen Sie denn die Bevölkerung, die einfache Bevölkerung, Mann und Frau auf der Straße? Wie können sich die mit der ganzen Situation metzgen? Wie korrupt ist denn sozusagen, wie weit aber geht die Korruption? Was für eine Chance haben die einfacheren Leute?
Die Korruption geht von unterst bis zu oberst. Ich meine, die Unteren, die probieren einfach auf irgendeine Art und Weise zu überleben. Und die machen relativ, also ich würde sagen, fast alles eigentlich für da. Und ob das ist, um Dosen zusammensammeln oder sonst irgendetwas, gut, da sind dann mehr Traumas gewesen, aber da hat man halt schon relativ viel gesehen. Und das ist natürlich alles hinten durch und ein bisschen mit Vitamin B und dort ein bisschen schummeln und da ein bisschen etwas. Und das ist aber da gewesen, wo man ein bisschen gesehen hat und ein bisschen mitbekommen hat, oder?
Es ist natürlich,
in meinen Augen ist natürlich, mein Kosovo, da darf man nicht falsch verstehen, aber Kosovo ist natürlich Jahrhunderte geknechtet worden, durch Osmanen, durch Serben und so weiter und so fort, nicht schon auf eigenen Beinen. Und das ist sicher ein grosses Problem, einfach mit dem können umzugehen, oder?
Merci vielmals, Herr Zellweger, für die Eindrücke aus dem Kosovo. Frau Fanay, was haben Sie für ein Erlebnis gemacht oder was machen Sie für Erfahrungen? Sie sind im letzten Sommer, haben Sie gesagt, das letzte Mal im Kosovo gewesen. Wie gehen Ihre Verwandten, wie gehen Ihre Bekannten mit diesen Problemen um?
Ja, also so nahe komme ich das auch nicht mit über, weil ich auch jetzt für die Ferien bin und jetzt mich nicht im Alltag auch befinde. Was ich jetzt auch dazu sagen wegen dem EULEX und die Diskussion, ich denke, da ist das Vertrauen, man hat das Vertrauen gehabt, dass jetzt die von der EU, also von die Internationalen, dass sie das besser machen und man hat da alle Hoffnung gesetzt und jetzt ist durch die all die Vorwürfe und die Vorfälle ist auch das Vertrauen recht stark beeinträchtigt worden. Und ich denke, es ist wichtig auch in der nächsten Zeit, dass man wie auch das Vertrauen wieder zurückgewinnen kann. Und eben ganz wichtig scheint mir eben auch die Verantwortung, natürlich die Verantwortung, die die Mission dort hat, dass sie die auch so warnen kann. Aber die Verantwortung am Schluss hat auch die Kosovo selber. Und wenn wir beim Justizsystem sind, wollte ich einfach anmerken, wenn Staatsanwälte einen Monatslohn haben von rund 400 Euro, 500 vielleicht, das ist das Maximum, dann ist das für Korruption sehr anfällig. Also die wichtigste Säule eigentlich zum Rechtsstaatlichkeit zusammenheben, ist eigentlich ist nicht stark genug. Also eben die Unterstützung hat auch Eulog gegeben. Aber ich denke auch wichtig, dass man das nicht nur die Verantwortung jetzt irgendwie schnell zuschiebt jetzt an die anderen, die schuld sind. Weil man findet schnell eigentlich auch andere Schuldige. Aber ich denke, ganz wichtig ist, dass die Politiker selber einmal in die Pflicht stehen, dass die ihren Job nicht richtig machen und eben ihre Verantwortung oder ihre Post auch missbrauchen.
Walter, ja, das finde ich extrem wichtig oder eigentlich der wichtigste Punkt. Weil sind wir jetzt 7 Jahre nach der Unabhängigkeit, ist einfach die Zeit der Ausreden vorbei. Und es sind die Politiker, die den Kosovo ausplündern. Es sind die Politiker, die in Amt und Würde sind, die eigentlich die Institutionen hätten sollen zum Funktionieren bringen, die Institutionen selbstständig machen, das haben sie nicht gemacht. Stattdessen einfach der Kosovo ausgeraubt, wo immer das möglich ist. Und auch verunmöglicht, dass das Justizwesen unabhängig wird. Die haben gar kein Interesse daran, an einem unabhängigen Justizwesen, sondern die intervenieren, wo immer das sie können, wenn es um einen Freund geht, der angeklagt ist, oder wenn es um ein Familienmitglied geht, der in den Fokus der Untersuchungsbehörden kommt. Also die Politiker, die müssen jetzt zur Rechenschaft gezogen werden. Und Ausreden gelten in dem Sinn nicht. EULEX ist einfach eine Art Unterstützung. Mag gut oder weniger gut funktionieren, aber es ist die Sache von der Kosovo-Regierung, von der Kosovo-Staatsverwaltung, jetzt den Staat zu betreiben.
Es muss ja einiges gehen. Walter Müller, wenn ich von Ihnen noch möchte hören oder in Erfahrung bringen, wenn wir jetzt von 50'000 Leuten gehört haben, die emigriert sind, sie haben anschaulich geschildert, wo sind die angegangen, wo sind die gelandet, ein Teil landet illegal in der Schweiz. Wie sieht die Situation im Moment aus?
Ja, es gehen nicht mehr viele oder sozusagen gar keine mehr, weil mittlerweile ist ja die Grenze Serbien-Ungarn ist jetzt zu, ist besser bewacht. Das ist wie im Prinzip wieder normal an und für sich. Mir hat eine Familientherapeutin gesagt, die Situation kehrt sich sogar. Sie befürchte nämlich, dass wenn die Leute, und das wird so in der zweiten Jahreshälfte sein, gegen Ende Jahr, wenn die wieder zurückkommen, wieder zurückgeschafft werden, dass die stigmatisiert werden als die, die im Kosovo den Rücken gekehrt haben, also dass man auf die runterschaut. Und dass in dem Sinn im Kosovo die Stimmung eigentlich bereits gekehrt hat, ob schon die Hoffnungslosigkeit immer noch die gleiche ist. Aber zum Teil nimmt man das den Leuten übel, dass sie einfach gegangen sind.
Sie hören jetzt Sendung Forum auf SRF 1. Wir diskutieren heute Abend über die desolate Lage im Kosovo. Gerade gehört haben Sie der Walter Müller, unser Südosteuropa-Korrespondent, der uns zugeschaltet ist aus der serbischen Hauptstadt Belgrad. Und bei uns im Studio sind zwei gut integrierte Sekondos, Dilfete Fanay aus Luzern. Sie ist Sozialarbeiterin und politisiert für die SP. Und der Perpari Maftili aus Zürich. Er arbeitet bei der UBS und politisiert für die FDP. Die Lage im Kosovo, wir haben es gehört, ist ziemlich hoffnungslos. Was soll die Schweiz in dieser Situation machen? Wo kann sie ganz konkret noch helfen? Soll sie ihre Hilfsgelder von jährlich 65 Millionen Franken noch weiter aufstocken? Oder bringt das nichts? Wenn Sie mitdiskutieren wollen, rufen Sie uns an auf 0848 440 222, oder schreiben Sie uns Ihre Meinung auf srf1.ch ins Kommentarfeld zu der Sendung Forum. Aber bevor wir jetzt schauen, wie man den Kosovo noch sinnvoll unterstützen kann, möchte ich von unseren beiden Sekunden hier im Studio wissen, wie die Kosovaren hier in der Schweiz auf die Auswanderungswelle reagieren. Herr Aftili, wer heute aus dem Kosovo frisch in die Schweiz kommt, der hat kaum mehr Chancen auf Asyl, weil sie ihre Eltern hier hatten. Er oder sie muss nach 2 Tagen schon wieder gehen. Ist das richtig?
Ja, also gemäß Gesetz ist das ja so. Jetzt ist
gemäss Gesetz, aber gemäß Ihrer Einstellung oder Ihrem Gefühl?
Ich glaube, im Kosovo haben wir jetzt im Moment keine, auch wenn es sehr brutal tönt, keine bedrohliche Situation, insofern, dass jetzt jemand dort ums Leben muss, direkt bang. Jetzt gibt es sicher auch entsprechende Situationen auch dort, die sicher unschön sind, sehr gefährlich können sein, je nachdem. Aber wenn jetzt einer, wie der Herr Müller gesagt hat, vom Mittelstand gekommen ist, dann muss er nicht um sein Leben fürchten und entsprechend auch... Ja, zurück, finde ich auch. Ich glaube, das findet auch viel. Aber nicht nur einfach zurück und wir wollen uns nicht mehr darum kümmern, sondern ich glaube, oder es entsteht schon ein bisschen der Eindruck, dass Solidaritätsgefühl sich für die Albaner, die in der Schweiz leben, nicht mehr so stark ist, wie das vor 20 Jahren war, wie das zur Zeit von der ersten Generation war, also von meinen Eltern. Ich glaube, man hat das Gefühl nach wie vor sehr stark. Oder? Wir kennen sehr viele Beispiele, wo sehr viele Leute auch zurückwandern, wieder zurück in Kosovo, dort etwas Geschäftliches aufbauen und Kosovo ja aus emotionalen Gründen in erster Linie auch irgendwo als Ziel ausgesucht haben. Das heisst, es ist eine grosse Bereitschaft da zum Helfen, aber auf viel einen konkreteren Weg und nicht mehr einfach so, wie das mein Vater jetzt zum Beispiel gemacht hat, indem er einfach Geld abgeschickt hat. Oder ich glaube, das hat man erkannt, dass das keine Lösung kann sein. Sondern man will helfen auf anderem Weg. Man will helfen, Studium finanzieren, man will helfen, Sachen mit aufbauen, indem man Fonds gründet, was sehr viele konkrete Beispiele gibt. Oder es gibt ja Spura-Gruppen, die teilweise auch Fonds gründen, um in einzelnen Dörfern ja Strassen zu bauen, um in einzelnen Dörfern den Leuten zu helfen, ein Haus zu bauen für die Bedürftigen. Von dem her, das Gefühl, denke ich, ist nach wie vor da. Auch wenn man das nicht immer mag verstehen, weil man ja eben erkennt, dass es Leute sind, die aus dem Mittelstand herkommen. Weil anders könnte es ja gar nicht herkommen, wenn man beachtet, wie teuer das so eine Flucht vom Kosovo in die Schweiz ist.
Eine abnehmende Solidarität also von den Kosovaren da in der Diaspora gegenüber ihren Verwandten im Kosovo. Zurückhalten. Ich frage Frau Fanay, wie erleben Sie da respektive, also ganz konkret, auch wenn Leute auswandern, ist die Offenheit nach wie vor da, wenn jemand anklopft aus der Verwandtschaft, jemanden aufzunehmen jetzt in der Schweiz?
Also die Bereitschaft, die spüre ich da nicht. Und es ist, für mich ist das nicht eine abnehmende Solidarität, sondern es ist einfach eine andere. In den 90er Jahren, also auch während dem Kosovo-Krieg oder auch vorher, wo so politische Krise war, wo man musste fürchten, dass einem etwas passieren könnte oder dass in den Verwandten etwas passieren könnte, ist es wie ums Überleben gegangen, ums nackte Überleben. Und jetzt merkt man einfach, jetzt hat man einen eigenständigen Staat. Es ist schwierig, aber es ist wie so auch eine Erwartung da, dass halt am Schluss gleich jeder für sich selber muss schauen muss. Und dass man dann halt schon auch die Verwandte gezielt vielleicht mit wenigen Sachen kann unterstützen. Aber es ist nicht eine Bereitschaft da, wie in den 90er Jahren, dass man sogar eben Flüchtlinge bei sich aufnimmt, Verwandte bei sich aufnimmt, weil die in Not sind. Das spüre ich überhaupt nicht. Im Gegenteil, es geht darum, dass man sagt, ich lebe da, ich habe meinen Alltag, ich habe meine Familie, ich muss für mich selber sorgen und krampfe dafür auch. Und ich kann nicht nur eine Person oder bis 4 Personen jetzt in meinem Haushalt aufnehmen. Das ist gar nicht möglich. Das war in den 90er Jahren anders gewesen. Aber heutzutage schaut einfach wie auch jeder für sich, weil man sich auch etwas erarbeitet hat, wo man auch nicht riskieren will. Man weiss auch, dass das auch Nachbarn gerade würden merken, wenn jetzt da eine 4-köpfige Familie würde, auch noch mitwohnen. Und man will einfach auch nicht riskieren, sondern versucht einfach wirklich gezielt mit den Möglichkeiten, die sie haben, dann die Verwandte zu unterstützen. Aber ich gebe da im Herr Aftili recht, aber es ist nicht einfach ein Blanko-Check quasi, ich schicke so viel Geld jetzt in Kosovo und ich weiß nicht, für was das verwendet wird. Also da ist mir sehr kritisch geworden.
Wir haben einen weiteren Hörer am Telefon, es ist der Herr Aliou aus Rorschach. Herr Aliou, Sie sagen, das sei jetzt ein bisschen gar negativ, wenn wir über den Kosovo reden.
Ja, guten Abend miteinander. Ja, ich höre jetzt die ganze Diskussion und man müsste auch positive Sitter ziehen, weil es ist nicht alles so schwarz. Wenn man rechnet, dass Kosovo ein Budget von 1,4 Milliarden hat und die Schweiz wahrscheinlich 30 oder 40 Mal mehr hat. Und mit den Einwohnern, die haben, müssen alles finanzieren. Also recht die letzten 5 Jahre ist recht Fortschritt gemacht. Man bemerkt, dass der Flughafen neu gebaut worden ist. Ist sehr modern. Die Autobahn zwischen Albanien und Kosovo ist gebaut. Also ich würde mal sagen, Korruption hat überall auf der ganzen Welt. Dass der Kosovo in so einer Situation ist, ist das politisch. Also ich sage mal, mehr politische Frage als Wirtschaft selber. Und die machen jedes Jahr auch ein bisschen Fortschritte. Ich merke es jedes Mal, wenn ich Ferien gehe dort, dass immer wird auch ein bisschen besser sein. Es fehlt einfach die Investition von den grossen Firmen, wo können die Leute beschäftigen. Weil der Kosovo hat dann einfach einen hohen Grad an junge Leute, die gerade die Schule fertig machen, die können sie nicht beschäftigen. Und außerdem sind wir isoliert auf ganz Europa, sind wir das einzigste Land, dass wir dürfen nicht ohne Visum ausreisen.
Merci vielmals, Herr Aliou. Ich gebe da gerne gerade noch weiter, bleiben Sie noch am Apparat, ich gebe da gerade gerne weiter an Walter Müller nach Belgrad. Also wir hören, es ist doch vieles gelaufen jetzt vom Herrn Aliou. Man sieht da auch, wenn man durchs Land fährt, vom Flughafen geredet, von den Autobahnen, die neu sind. Was fehlt, sagen einfach die Investitionen, die Korruption. Es ist nicht wirklich schlimmer als in anderen Ländern oder einmal ähnlich. Was sagen Sie dazu, Herr Müller?
Was sicher stimmt, ist, dass es Korruption vom ganzen Balkan gibt. Also jeder Balkanstaat hat massive Korruptionsprobleme. Das ist nicht eine Spezialität im Kosovo. Die beiden erwähnten Grossprojekte, der Flughafen und die Autobahn nach Albanien, genau das, sind die sehr schönen Projekte, die aber eben genau am meisten Geld dazwischen rausgegangen sind. Sind extrem teure Projekte für ein Kosovo, was sich der Kosovo fast nicht leisten kann. Das ist das eine. Das andere ist, dass, ja, wenn man schon noch mal schaut, wie der Kosovo ausgesehen hat im Herbst 1999, der war zerstört. Hunderttausende von Häusern sind flach gelegen, sind gesprengt worden, sind angezündet worden von den serbischen Truppen. Und die Häuser, die stehen alle wieder. Also das internationale Geld ist in Aufbau gegangen, die Leute haben gearbeitet, die Leute haben gemacht. Dort ist schon etwas passiert, aber das ist nicht der Verdienst der Politiker, sondern das ist der Verdienst der Leute.
Merci vielmals, Walter Müller. Ich möchte gerne da in der Runde noch fragen, Frau Fanei, Herr Aftili. Ein weiterer Punkt, aber jetzt wieder auf die Diaspora zu reden kommen, also die Kosovaren, die hier in der Schweiz sind, so wie Sie, zum Teil schon seit längerer Zeit, bestens integriert, viel unterdessen auch geschäftlich erfolgreich, es gibt immer beide Seiten. Ich habe bei vielen Leuten gehört, die ich jetzt mit ihnen telefoniert habe, dass man auch eine gewisse Angst hat, dass der Exodus oder die schwierige Situation im Kosovo jetzt als Image von den Kosovaren, die, ich glaube, doch besser geworden ist in den letzten Jahren, wieder können verschlechtern. Sind Sie da ähnlich, Frau Fanei?
Ja, also jetzt in meinem Kollegenkreis oder in meinem Freundeskreis, dort ist die Angst nicht so um, das Thema. Das Thema ist einfach die Ohnmacht, wo man hat, dass man irgendwie nichts dagegen machen kann, dass man einfach hilflos ist jetzt, dass die Leute kommen, dass man das nicht versteht, warum die Leute weggehen. Also verstehen die Hintergründe, können wir ein bisschen auch nachvollziehen. Aber es ist mehr so eine Art Ohnmacht, mit dem nicht können umgehen, mit dem nicht wissen, was könnte ich jetzt machen, wo eine Wirkung hat. Also das fehlt wie. Und das ist eigentlich mehr das Gefühl. Aber jetzt, also ich habe jetzt nicht irgendwie bedenken, weil das ist jetzt eine außenpolitische Frage, wo es jetzt um den Kosovo geht und nicht eine innenpolitische Frage. Und darum denke ich, dass da auch eine Bevölkerung kann unterscheiden zwischen der politischen Situation in Kosovo und jetzt auch in dem Sinn das Leben hier in der Schweiz und die Integration von der Kosovo-Albaner hier in der Schweiz.
Wir müssen hier leider noch mal schnell unterbrechen und haben noch mal eine Verkehrsmeldung, die wir durchgeben.
SRF Verkehrsinfo von 20.36 Uhr in der Region Zürichsee auf der A3 Richtung Zürich zwischen Lachen und Pfäffikon Gefahr durch Holzstücke auf der Fahrbahn. Und in der Ostschweiz auf der A1 Richtung Zürich zwischen St. Gallen-Winkeln und Gossau Stau wegen eines Unfalls, der linke Fahrstreifen ist blockiert. Zudem noch im Tessin ist auf der A2 Richtung Chiasso zwischen Quinto und Faido der Piumonio-Tunnel wieder offen. Es muss jedoch noch mit Stau gerechnet werden.
Wir sind mitten in der Sendung Forum, diskutieren über den Kosovo, die schwierige Situation. Wir sind gerade dran zu diskutieren, wie sich die ganze Lage, der Exodus von vielen Leuten, der jetzt aber wieder abgebrochen ist, doch 50'000 Leute, die ausgewandert sind, vor allem nach Deutschland und Österreich, wie sich jetzt da auch auf die Schweiz auswirkt, auf die Diaspora hier in der Schweiz, auch auf den Ruf der Kosovaren in der Schweiz. Es wird heiß diskutiert, offensichtlich im Moment in der Diaspora. Bei uns ist der Per Parim Aftilli, Mitglied von der FDP, Teamleiter Anlagebuchhaltung bei der UBS in Zürich. Auf der anderen Seite die Ilfete Fanai, SP-Kantonsrätin aus dem Kanton Luzern. Sie ist Sozialarbeiterin. Und ich frage jetzt wieder Sie, Herr Aftilli, wie nehmen Sie da wahr, die Frage um den Ruf von der Kosovaren, wo ja lang nicht der Beste war, spielt da mit eine Rolle, jetzt auch mit Ihren Kollegen, wenn Sie über die Lage im Kosovo diskutieren?
Ja, das spielt auf jeden Fall eine Rolle. Nur zu verstehen, ist wichtig, dass man versteht, warum spielt er eine Rolle. Das spielt nicht eine Rolle wegen diesen Leuten, die daherkommen, weil mit denen hat man Mitleid, oder? Also vor allem ein Schweizer, sage ich jetzt einmal. Nicht einmal, ich glaube, der Schweizer hat fast noch mehr Mitleid als der gebürtige Albaner Kosovar, weil er das irgendwie versucht, aus einer anderen Perspektive anzuschauen. Der Schweizer ist sehr solidarisch, auch traditionell entsprechend, hat sehr viel Mitleid. Das Image hat sich entsprechend, das Image oder der Ruf, der angekratzt wird, kommt eben aufgrund von dem, dass man dann versteht, warum das so ist. Also es ist nicht wegen den Leuten, die daherkommen, sondern wegen dem Problem als solches, dass überhaupt so ein Problem existiert, interpretiert man als solches, dass das Kosovo irgendwie nicht funktioniert. Oder? Das ist auch der Grund, warum wir heute hier diskutieren. Irgendetwas funktioniert hier nicht. Jetzt haben sie die schon wieder nicht im Griff. Jetzt hilft man die ganze Zeit. Oder? Das sind immer so Sachen, die man hört. Ich glaube, es gibt auch Leute, die das anders anschauen, aber das ist sicher ein Mitgrund, warum er, ja, warum das jetzt im Ruf nicht gut tut und dann gleichzeitig halt den Leuten auch, weil man einen Bezug schafft vom Staat Kosovo zu den in der Schweiz lebenden Albaner Kosovaren. Nichtsdestotrotz, ich glaube, und das ist auch wichtig, in der Schweiz tut man das sehr nüchtern betrachten, aus einem Blickwinkel, wo dann wirklich entsprechend der Realität auch entspricht. Oder? Man versteht, das Problem ist effektiv der Staat und das tut keinem Image gut, logischerweise. Man versteht, dass es die Leute nicht schuld ist, aber man sagt auch gleichzeitig, ja, wir haben Verständnis für euch, die alle flüchten. Nur um das Problem zu lösen, muss man nicht dem Problem davonlaufen, sondern sich dem Problem stellen. Wir sind da.
Wenn wir vielleicht nochmal einen Schritt weiter weg machen von den Flüchtlingen und noch näher zu der Diaspora da, zu den Kosovaren in der Schweiz. Sie haben ja jetzt gerade eine sehr starke Tauchfühlung gehabt. Sie sind im Wahlkampf gestanden, haben wie in den Kantonsrat gewählt werden. Sie haben Wahlwerbung gemacht, auch auf Albanisch, da in der Stadt Zürich. Haben da auch im Staatsfernsehen im Kosovo gezeigt, die Werbung. Man soll sie wählen. Was haben Sie da für Reaktionen drauf gehabt? Wie ist man Ihnen da auch von schweizerischer Seite begegnet? Was haben Sie da in Sachen Image von den Kosovarinnen und Kosovaren mitbekommen?
Es hat unterschiedliche Reaktionen gegeben. Ich denke, wenn man das verfolgt hat, hat man das auch verstanden. Die Reaktionen, die negativ waren, sind von Kreisen gekommen, die auch vorher eigentlich schon ein entsprechendes Bild gehabt haben. Die vorher ein neutrales Bild gehabt haben, nicht mal eben von mir als Person, sondern eben von dieser Diaspora-Gruppe, die haben, glaube ich, durch meinen Wahlkampf das jetzt mal von einem anderen Blickwinkel verstehen wollen. Dass man eben versteht, das ist ein Schweizer, ja, sehr wohl, oder ein Zürcher, wo aber ganz klar zu seinen Wurzeln steht. Ich habe immer bewusst gesagt, das ist für mich eine Möglichkeit, um die Leute besser zu erreichen, was ich auch geschafft habe. Und die Leute haben verstanden, das sind Leute dahinter und auch mein entsprechendes Resultat, wenn ich jetzt nicht knapp gewählt worden bin, nichtsdestotrotz, das Resultat zeigt, dass es eben funktioniert hat insofern und die Leute ja da darauf angesprochen werden, eben durch eben die emotionale Bindung. Das heisst, viele Diaspora, Kosovar, Albaner identifizieren sich sehr stark noch mit ihren Wurzeln, oder?
Wir diskutieren die verfallene Lage im Kosovo und fragen uns jetzt im letzten Teil der Sendung, wie denn die Schweiz helfen kann in diesem jungen Krisenstaat. Wenn Sie mitdiskutieren wollen, rufen Sie uns an auf 08 48 440 222 oder schreiben Sie uns Ihren Kommentar auf srf1.ch. Und Barbara Kohler, sie schaut online an, was unsere Hörerinnen und Hörer denn kommentieren. Gibt es darunter auch Vorschläge, was die Schweiz machen soll?
Ja, es gibt neben den Stimmen, die sagen, jetzt müssen wir vor allem mal Kosovaren selber in die Pflicht nehmen, gibt es auch die, die sagen, wir können konkret helfen als Schweizer Staat. Der Bruno Giger aus Inwil im Kanton Luzern, er sagt, eine Art von Unterstützung könnte Pilotprojekte und ein Erfahrungsaustausch in Sachen Berufsbildung sein, dass man dort ganz konkret könnte, helfen, Sachen aufzubauen und strukturieren. Das Interesse sei da. Und mit kleinen Erfolgserlebnissen könnte man das Selbstvertrauen der Kosovarinnen und Kosovaren wieder aufbauen. Aber es geht halt alles langsam. Man muss aussäen und die kleinen Pflänzchen hegen und pflegen. Und so würde es gehen.
Konkreter Vorschlag also vom Herrn Giger aus in Wiel. Pilotprojekt Erfahrungstausch, Austausch in Sachen Berufsbildung. Frau Fanei nickt mit dem Kopf. Sie würden da eine gute Idee finden.
Ja, auf jeden Fall. Ich denke, die Berufsbildung, also Bildung, ist die wichtigste Ressource in einem Land. Und ich denke, insbesondere in Kosovo ist die Berufsbildung also ist wie auf der Strecke geblieben. Weil man kann ins Gymnasium gehen und dann geht man studieren, private Hochschulen oder Universitäten. Aber er hat eigentlich immer theoretische Auseinandersetzungen. Also es ist einfach ein Lehrbuchwissen. Und was dort ein bisschen fehlt, ist einfach so die praktische, konkrete Umsetzung, praktische, einfach, sei es jetzt auch von Ideen für Berufe, die man auch machen kann. Ich finde, es ist wichtig, Eigeninitiativen auch zu fördern. Ich habe eben Verwandte im Kosovo, die halt ein Jahr lang gratis in einem Praktikum waren, um einfach den Beruf irgendwie zu lernen, Automech. Das hat halt Unterstützung gebraucht. Die ist auch vom Ausland gekommen, von Verwandten. Und der hat am Schluss das geschafft, er hat dann nachher eine kleine Garage aufgetan und ist jetzt selbstständig. Ein anderes Beispiel von einer Näherin, die eben auch gratis Praktikum machen und das auch zahlt. Und jetzt halt für den Moment für 150 Euro bei einer Näherin eigentlich schafft. Und die hat aber Aussicht, dass sie sagt, ich muss jetzt da Erfahrung sammeln bei dieser Frau und nach 2 Jahren mache ich mich selbstständig und dann verdiene ich einen Lebensunterhalt, wo ich auch meine Familie durchbringen kann. Und das sind so für mich Beispiel so vom Kleingewerbe auch, dass man das mehr muss unterstützen mit konkreten, eigentlich wirklich so ein bisschen das duale System, wie wir es hier in der Schweiz kennen, dass man wirklich die Lehre also wirklich kann näher bringen, allenfalls auch mit Austausch hier in der Schweiz. Also das fände ich wirklich einen ganz konkreten, guten Vorschlag.
Die Schweiz unterstützt ja mit der Entwicklungshilfe mit etwa 20 Millionen Franken den Kosovo bereits in diversen Projekten. Walter Müller in Belgrad, gibt es so Projekte bereits darunter oder wäre da eine neue Idee?
Ja, es gibt Projekte, die das anschliessen. Also abgesehen davon, dass die Schweiz über die letzten 10 Jahre Berufsschulen finanziert hat oder unterstützt hat, gibt es ein Programm von der DEZA und SECO gemeinsam, wo KMUs, also kleine und mittlere Unternehmen, fördern. Und dort ist ein Teil drin in diesem Projekt, wo speziell die Diaspora ansprechen. Also die Diaspora kann dort aus diesem Projekt aus Krediten bekommen für Projekte, also für Geschäfte, für Unternehmen im Kosovo. Und das Zweite, Bildung ist effektiv das A und O, weil es ist wirklich so, dass dort jeder zweite Schulabgänger hat keine Stelle, hat keinen Job. Und dort wird unter anderem auch von der Schweiz unterstützt ein Projekt, das Arbeit vermittelt. Weil die staatliche Stellenvermittlung, die ist völlig überfordert. Die hat irgendwie mehrere hundert Kundinnen und Kunden zu betreuen. Die Schweiz private Stellenvermittlungen nicht zu unterstützen, die natürlich Kriterien müssen erfüllen, die den Leuten helfen, Bewerbungen zu schreiben, also wie wir das aus der Schweiz zum Teil auch kennen, wo die Leute die Arbeitslosen tut, unterstützen mit Rat und sie tut begleiten. Und das Ziel von diesem Projekt ist, dass Stellenangebot, also Unternehmen und die richtigen Stellensuchenden zueinander finden. Also, dass das Profil aufeinander stimmen. Solche Sachen gibt es und dort müssen wir noch viel mehr könnte man dort machen in Bezug auf Bildung.
Merci, Walter Müller in Belgrad. Wir haben noch einen weiteren Hörer am Telefon. Es ist der Sigi Erler aus Hinwil und auch er findet, Berufsbildung wäre ein gescheiter Weg, Herr Erler.
Ja, also eindeutig. Also ich glaube nicht an die Projekte, die zum Beispiel Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter von den Kommunen in Kosovo in der Schweiz waren und wollten unsere Struktur lernen, weil die politische Bereitschaft von diesen Politikern, die agieren in Kosovo, die ist gar nicht da, so etwas aufzubauen. Also, dort baut man auf Sand. Hingegen bei beruflichen Ausbildung erste Priorität, Universitätsausbildung zweite und dritte und sehr wichtige in meinen Augen ist, dass man die kleinen Unternehmer von Leuten, die von der Schweiz oder von anderen europäischen gut entwickelten Ländern mit ihrem Berufs-Know-how wieder zurückgekehrt sind in Kosovo, dass man die unterstützt unter der Auflage, dass sie ihrerseits auch wieder Junge unterstützen in der Ausbildung und auch ausbildet.
Merci vielmals, Herr Erle, für den Input. Berufsbildung offensichtlich hier in der Runde wirklich Thema Nummer eins. Guten Abend, Herr Erle. Ich frage Barbara Kohler noch, gibt es im Netz noch weitere Vorschläge, was man könnte machen?
Der Roman Oesker aus Büren erfindet, man sollte Projekte finanzieren, um die politische Stabilität zu fördern. Mit anderen Worten, man könnte ein Wirtschaftskonzept anbieten, das im Kosovo eine klare Perspektive gäbe. Und er fände zum Beispiel eine Mitgliedschaft vom Kosovo in der EFTA, das wäre vielleicht ein spannender Ansatz.
Mitgliedschaft in der EFTA, ein wirtschaftliches Konzept mit klaren Perspektiven. Was halten Sie von dem Vorschlag vom Herrn Oesker, Herr Raftil?
Ich finde das jetzt eine gute Idee. Ich finde auch im Grundsatz her, sollte Kosovo eben nicht isoliert werden. Wir haben ja auch von Isolation heute geredet. Oder die Bürger und der Kosovo als Staat sollten nicht isoliert werden von der internationalen Gemeinschaft. Das wäre mal ein erster wichtiger Punkt, eben auch für wirtschaftliche Zusammenarbeit. Ich glaube, was jeder Gesellschaft kann gut tun und vor allem nachher jedem Bürger ist, sind zwei wichtige Sachen. Das ist eine gute Bildung und wirtschaftlicher Wohlstand. Und wirtschaftlicher Wohlstand führt auch, das ist natürlich eine Tradition, man kann das jetzt nicht zu einer Schweiz vergleichen, weil wir ein anderes politisches System da haben, aber das hat sich natürlich so auch mit den Jahren ergeben. Was im Kosovo braucht, beziehungsweise was der Bürger dort braucht, ist eine Stärkung von sich selber, dass er sich viel stärker als Bürger und als Individuum kann wahrnehmen und nicht als Teil von einer Gesellschaft, oder, die ihn abhängig macht. Also er braucht Unabhängigkeit. Wie schafft er die Unabhängigkeit? Wie schafft er durch eine gute Ausbildung? Und ich bin da auch absolut dafür, dass man nicht weg, aber dass man vor allem auf die Berufsausbildung muss darauf abzielen, weil der Kosovo jetzt genau das braucht. Es braucht keine Akademiker oder nicht so viele Akademiker. Das bringt ja nichts, wenn einer studieren geht und nachher als Kellner schafft. Erstens hat er für nichts studiert und zweitens macht er den Job vielleicht schlechter als einer, der den Kellnerjob gelernt hätte. Es braucht Leute, die nachher eben produktiv und effizient arbeiten können. Und dann wirtschaftliche Zusammenarbeit ist extrem wichtig. Und da glaube ich, dass die Schweiz Zusammenarbeit fördern mit dem Kosovo auf institutioneller Ebene, dass man ein Forum und Plattform schafft dafür, dass Schweizer Unternehmen, wir haben sehr viele Schweizer Unternehmen da, die outsourcen. Ich arbeite in einer Bank, die laufend outsourcen im Ausland. Es gibt mehrere Länder, wo man das macht, innerhalb von Europa, natürlich auch weiter weg. Der Grund für Outsourcing ist klar, das sind die Kosten. Und Kosovo kann da diese Chance nutzen, weil es eben kostengünstig kann Dienstleistungen anbieten kann. Um eben genau als Land zu gelten, wo man dann das, die Teildienstleistung kann outsourcen. Und das wäre etwas, wo man zum Beispiel den Fokus darauf legen kann. Aber dafür braucht es natürlich eine Plattform, dafür braucht es eine Infrastruktur im Kosovo. Und die muss jetzt anfangen, aufgebaut werden, um dann nachher ganz konkret eben mit diesen Unternehmen können zusammenzuarbeiten.
Jetzt haben wir über Berufsbildung geredet, jetzt haben wir über Wirtschaftsförderung geredet. Ja, mit vielen Leuten die letzten Tage darüber geredet, Kosovarinnen und Kosovaren, die möchten investieren in Kosovo, gehen aber nicht dahin, weil die Lage einfach zu unsicher ist, Korruption eben zu hoch ist. Darum gibt es auch jetzt bei uns im Netz wieder ganz viele Leute, die uns schreiben, wenn nicht die Regierung weggehen sie, die jetzt sagen, wenn sich die politische Konstellation nicht ändert, dann sagen einfach gar nichts möglich. Und es sieht ein bisschen aus, wie schätzen Sie da ein, Walter Müller in Belgrad? Sind all die Entwicklungshilfeprojekte, sind all die guten Vorschläge, fallen die auf dem fruchtbaren Boden oder braucht es einen grundsätzlichen politischen Wechsel?
Es braucht beides. Sicher der politische Wechsel und der Druck steigt der Druck massiv innerhalb von Kosovo. Das ist das eine. Das andere ist, dass es sehr wohl gute Beispiele gibt, wie man im Kosovo kann investieren kann. Ich habe einen Schweiz-Albaner getroffen in Partes. Der hat sich seit ein paar Jahren eine kleine Unternehmensgruppe aufgebaut mit 75 Angestellten, wo zwei oder drei Projekte hat er mit Schweizer Krediten können aufbauen, Kredite, die er bereits wieder zurückgezahlt hat. Und der Mann, der sagt mir, der Kosovo bietet extrem viele Chancen, und zwar aus folgendem Grund. Weil 90% von allen Gütern im Kosovo, die werden importiert. Der Kosovo selber exportiert nur 10%, oder nicht einmal ganz 10%. Also, wenn 90% importiert werden, sagt der Mann, dann gibt das ein Riesenfeld, wo man aktiv werden kann, wenn man die gute Idee und einen guten Businessplan hat. Also, er hat beispielsweise eine Pelletenfabrik aufgebaut, er hat eine Papiersackfabrik aufgebaut und das hat mich am meisten fasziniert. Das ist ein Labor für Asphalt- und Betonanalyse, weil das gibt es im Kosovo nicht. Er ist auf einen Ingenieur gestoßen, der die Idee hatte. Er hat ihn mit ein paar 10'000 Euro unterstützt und das Geschäft das funktioniert. Also, wenn man richtig vorgeht, dann lässt sich sehr wohl etwas machen.
Frau Fanei nickt.
Ja, ich denke auch. Also, man muss sehen, Kosovo hat die jüngste Bevölkerung in Europa. Also, Durchschnittsalter ist dort 25. Und eben auch Perspektive fehlt. Das heisst, es ist eine produktive Arbeiterschaft herum, die bereit ist, auch etwas zu leisten. Und darum denke ich, dass das ganz wichtig ist, eben auch die Ideen, den Ideenaustausch, also wirklich von Ideen, die von außen auch kommen, die in anderen Ländern gemacht werden, dass man das wie auch unterstützen kann, so Leute auf die Idee bringen. Aber ich denke auch, was jetzt die kosovarische Diaspora hier in der Schweiz betrifft, die Bereitschaft ist da, etwas zu machen. Aber man macht das nicht mehr aus patriotischen Gründen, sondern man will, dass sich da auch etwas auszahlt. Und man ist auch nicht bereit, eben sich da korrumpieren zu lassen von irgendjemandem. Und darum denke ich, ist es ganz wichtig, dass jemand, der da bereit ist, wirklich das auf sich nimmt und auch die Geduld vielleicht kann aufbringen, dass auch dort etwas möglich ist, weil es gibt eben die Beispiele, die das auch zeigen.
Der Herr Aftili schüttelt den Kopf.
Also, sie sagt nicht aus patriotischen Gründen. Ich glaube, was heisst Patriotismus? Das heisst Vaterlandsliebe. Und man hat eine emotionale Bindung zu dem Land aufgrund vom Vater oder von den Eltern. Und ich glaube, das machen die Leute sehr wohl aus dem Grund. Und wenn überhaupt, dass man durch die Emotionen, sonst könnte man auch irgendwo in Asien Geschäfte treiben. Im Moment ist das ein boomender Markt, oder? Und darum fokussiert man sich auf den Kosovo. Und das ist für mich auch wichtig, wenn die Schweiz zusammenarbeitet mit dem Kosovo, dann ist auch wichtig, dass man über die Diaspora Kosovar und Albaner zusammenarbeitet, weil die eben eine emotionale Bindung haben und auch eine Erfahrung. Und entsprechend auch Sensibilität, um eben dort dann nachher wirklich konkret und auf sehr einem seriösen Niveau zu arbeiten.
Ja, aber am Schluss geht es ja darum, dass die ein Geschäft machen, dass sie auch ein Geschäft machen können. Und wenn das dann nicht möglich ist, bei aller Liebe zur Heimat, da hört auch ein Albanerherz einmal irgendwie auf, für die Heimat zu schlagen, wenn kein Gewinn dabei raus schaut. Das ist ganz eine einfache Rechnung, die man macht. Und ich kenne Leute, die das auch versucht haben, die am Schluss gescheitert sind und zurückgekommen sind, weil sie gesagt haben, ich bin nicht bereit, mich auf gewisse Machenschaften einzulassen. Und das ist schade, dass das so passiert. Und ich denke aber, es ist einfach nicht mehr, dass es nur darum geht, ich liebe die Heimat und darum mache ich alles, sondern es geht auch darum, dass sich das auch rechnet. Und das ist auch zu Recht so. Ich denke, absolut, dass es wichtig ist, auch zu unterscheiden.
Also ich bin froh, so viel Unternehmertum bei der Frau Fahne zu finden. Nein, das ist wirklich absolut so. Ich glaube, das Problem ist aber vielmehr, dass die Leute einfach blockiert worden sind. Nicht, dass sie wenig verdient haben, dass sie einfach total blockiert worden sind. Ich glaube, dort ist einfach das Problem.
Es zeichnen sich Lösungen ab auf der einen Seite. Auf der anderen Seite haben Sie jetzt gerade gesagt, Walter Müller, es braucht beides. Es braucht auch einen politischen Wechsel. Ein politischer Wechsel ist nicht absehbar. Das System ist eigentlich relativ fest im Sattel. Wenn es zu einem Umsturz kommt, dann nach einer Das ist meine Schlussfrage, Walter Müller. Wird es zumindest kurzfristig zu weiteren Immigrationen und weiteren sehr schwierigen Situationen im Kosovo kommen? Was ist Ihre Einschätzung für die nähere Zukunft?
Ja, ich glaube, es wird im Kosovo politisch sehr unruhig. Und wenn ich vom politischen Wechsel rede, dann meine ich nicht, dass man einfach eine Partei mit der anderen Partei ersetzt oder eine Koalition mit der anderen Koalition, sondern es braucht eine andere Politik. Es hat im Kosovo extrem viele Junge, in den 30er Jahren, in den 40er Jahren, die im Ausland waren, die studiert haben. Also in der jungen Generation hat es sehr viele, die sich sehr wohl würden eignen als Politiker. Also wenn man mal das paternalistische System, dass da die Vetterwirtschaft brechen kann, dann passiert dort etwas. Und das andere ist auch noch, der Herr Aliou hat das angesprochen am Telefon wegen der Visafreiheit. Ich finde auch, es ist wichtig, dass der Kosovo endlich aus dieser Isolation rauskommt, weil die Leute können gar nicht vergleichen, weil sie ja gar nicht, wie es ausserhalb aussieht, wenn man nicht reisen kann. Dann können noch so lange die gut gebildeten Kosovarinnen und Kosovaren ihre Kinder zu Weltbürger ausbilden, also von der Haltung her. Aber was nützt das, wenn sie nachher nicht reisen können? Dass das aber passiert, damit sie reisen können, muss die Staatsverwaltung endlich Bedingungen erfüllen, also Gesetz verabschieden, Grenzen richtig schützen und so weiter. Und dann ist es möglich, dass die Visafreiheit kommt. Und die ist dringend, dringend notwendig. Sonst wird es noch unruhiger im Kosovo.
Frau Fanay, wie sehen Sie da, wenn Sie später, sagen wir in 40 Jahren, einmal in Kosovo als Rentnerin dann zumal in die Ferien fahren? Können Sie da dann geniessen, wie heute, wenn wir auf Italien fahren? Wobei man muss sagen, auch dort ist die Situation. Politische und wirtschaftliche Situation nicht immer so rosig. Aber wird Kosovo dann eher mit Italien vergleichbar sein oder sehen Sie die Zukunft weniger rosig?
Ja, ich kann jetzt nicht die nähere in dem Sinne der politische Situation in Italien, also ich kann nur die außenpolitische Sicht so, aber ich kann das nicht vergleichen, aber ich denke, in 40 Jahren steht Kosovo an einem anderen Ort, ganz sicher, da bin ich auch überzeugt und bin auch optimistisch genug, dass eben auch der Kosovo, man muss das sehen, ist ein junger Staat mit einer schwierigen Ausgangslage und darum denke ich, braucht das auch Zeit. Ich weiss, dass die Leute, die jetzt leben und eine Perspektive jetzt auch haben wollen, aber das ist wie, ich denke, 40 Jahre werde ich dort an einem anderen Ort stehen.
Ich frage noch Sie, Herr Aftili, wie sehen Sie die Zukunft vom Kosovo? Ganz kurz.
Ganz cool. Also, damit Frau Fanay nachher später zurück in Kosovo gehen kann, braucht es Sozialversicherungsabkommen, weil muss umgesetzt werden. Das ist ein wichtiger Punkt, den wir als Schweiz können zum Beispiel beitragen. Ich glaube, in 40 Jahren stehen wir viel näher da, weil das eine bewegende Welt ist. Wir gehen immer weiter Richtung mehr Verbindung zu schaffen über die Infrastruktur. Wir sind auch in einem neuen Zeitalter. Darum, ich sehe das eigentlich insofern positiv. Wir müssen jetzt aber am Ball bleiben, selbstverständlich.
Herzlichen Dank, dass Sie zu uns ins Studio gekommen sind. Ich danke Ihnen allen für die angeregte Diskussion.
SRF 1 Forum. Eine Sendung von SRF 1. Mehr Informationen und Podcasts auf srf1.ch.